Ja, schön euch allen zu sehen. Wir sind im ersten Buch Mose, Kapitel 31. Und letztes Mal haben wir schon dieses Wort Gottes in Jakobs Leben hineingesprochen gesehen. Nachdem er 20 Jahre in der Fremde gelebt hat. Gott hatte diese Zeit gebraucht, benutzt, um Jakob zu formen. Jakob hatte ja auf das Wort seiner Eltern hin in dieses Land aufgebrochen, in das Land, wo seine Mutter herkam. Und es war so der erste Schritt Jakobs in den Gehorsam Gott gegenüber wieder hinein. Aus dem eigenen Weg in den Weg Gottes hinein. Und dann auf dem Weg ist Gott Jakob im Traum erschienen. Und er hat diese wunderbare Begegnung mit Gott, diese Zusagen Gottes in sein Leben hinein. Und jetzt nach diesen vielen Jahren begegnet Gott Jakob wieder und spricht wieder zu ihm. Und zwar in Kapitel 31, Vers 3 steht, der Herr sprach zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein. Das ist nur eine Zusammenfassung von dem, was Gott eigentlich zu Jakob gesagt hat. Wenn wir gleich weiterlesen, ein paar Verse später, erzählt Jakob, was Gott genau zu ihm gesagt hat. Aber Mose schreibt das hier auf, um sozusagen den Impuls zu geben. Das ist der Impuls Gottes in Jakobs Leben hinein. Eigentlich ist seine Situation echt verfahren. Er wollte eigentlich schon längst nach Hause zurückkehren, aber sein Onkel hat ihn nicht gelassen. Er hat ihn wieder in den Dienst hineingebunden und so dient er für Laban und er hat echt die Schnauze voll. Aber dennoch tut er den Dienst treu. Er bleibt treu in seinem Dienst. Und das ist das, was er über diese 20 Jahre gelernt hat, zu dienen. Das war eine schwere Lektion für ihn. Untergeordnet zu dienen. Und immer wieder betrogen zu werden von seinem Onkel. Das, was er selber getrieben hat, seinen eigenen Vater betrogen, seinen Bruder betrogen. Das muss er selber jetzt durchleben und durchleiden. Aber es dient ihm zum Guten, denn das, was Gott im Neuen Testament durch Paulus sagt, es gilt auch für die Gläubigen hier des Alten Testaments. Er sagt, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten mitwirken oder werden alle Dinge werden dazu beitragen, dass das Beste geschieht in unserem Leben, mit unserem Leben. Das Beste ist das Ziel, was Gott für unser Leben gesteckt hat, dass wir das Ziel erreichen. Und so wirkt alles dazu mit, was auf unserem Lebensweg geschieht. Und auch die Leiden, die Schwierigkeiten, die Probleme, die Nöte, durch die Jakob hier hindurchgeht. Diese Erfahrungen, die er hier macht als Diener. Und es ist ja letztendlich das, was Gott verheißen hat im Neuen Testament, uns, den Gläubigen im Neuen Bund. Er hat uns verheißen und hat gesagt, ich forme euch. Und zwar sollt ihr umgestaltet werden in das Ebenbild Christi. Und was ist das Bild Christi? Es ist der herrliche König, der zum Diener geworden ist. Der sich niederkniet vor unsere Füße und uns die Füße wäscht. Der sein Leben als Lösegeld gibt für uns. Das ist dieser wunderbare Jesus, den wir lieben. Und in sein Ebenbild will er uns verwandeln, umwandeln. Und das geschieht durch viele Dinge in unserem Leben. Und Jakob erlebt es, wie er umgestaltet wird zu einem Diener. 20 Jahre lang. Und dann kommt dieser Impuls Gottes in sein Leben hinein, der wirklich zu einer Befreiung letzten Endes führt. Dieser Impuls wird ihn frei machen aus der Knechtschaft unter seinem Onkel. Wir lesen mal weiter, weil wir werden noch mal auf diese Punkte kommen, die Gott hier zu Jakob spricht, weil sie später noch mal wiederholt werden. Da sandte Jakob hin und rief Rahel und Lea aufs Feld zu seinen Tieren. Warum ruft er sie aufs Feld? Weil das ein Ort war, wo er ungestört mit ihnen reden konnte. Ja, wenn er ins Zelt gegangen wäre irgendwo, dann hätte von draußen jemand lauschen können. Er wollte aber nicht, dass jemand lauscht. Er wollte privat hier mit Rahel und Lea reden. Die ganze Sache mit der Polygamie, da haben wir uns schon mit befasst. Wer das nochmal nachhören will, kann das in den vorigen Malen, wo wir darüber gesprochen haben, nochmal nachhören. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen. Ich will es aber für uns heute übersetzen, denn Gott hat gesagt, ein Mann und eine Frau, das ist der eigentliche Wille Gottes. Und so sehen wir es auch im Neuen Testament. Mann einer Frau. Was ich hier schön finde, ist, dass Jakob seine Frauen ins Vertrauen zieht. Er teilt mit ihnen das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und das ist etwas, was wir auch im Neuen Testament wiederfinden. Wir sollen unsere Frauen ehren als solche, die Mitteilhaber der Gnade Gottes sind. Wir sollen nicht abgehoben unser geistliches Leben leben und meinen, so wir sind die Oberpriester und unsere Frauen, ja, die müssen irgendwo hinterherrennen. Nein, unsere Frauen sind unsere geistlichen Freunde. So soll es sein. Unser Ehepartner soll unser geistlicher Freund sein. Denn Gott hat am Anfang gesagt, die zwei sollen ein Fleisch sein. Und dieses ein Fleisch bezieht sich eben nicht nur auf die leibliche Ebene, sondern es ist ein umfassendes, eine ganzheitliche Einheit, die gebildet wird zwischen Mann und Frau. Und ich kann euch nur ermutigen, als Männer, aber auch genauso als Frauen, teilt das, was Gott in euer Leben hineinspricht, teilt das miteinander. Das ist so kostbar, das ist so wertvoll. Das sind echt wunderschöne Momente in unserem Alltag, wenn meine Frau mir sagt, ich habe heute Morgen gelesen, und dann erzählt sie mir, was sie in der Bibel gelesen hat, was sie irgendwie ihr nachgegangen ist. Und dann reden wir kurz darüber und sie gibt mir einfach Anteil an dem, was sie gerade, ja, was Gott zu ihr gesprochen hat. So. Und es ist was Wunderschönes. Wir teilen Geist, wir haben geistliche Gemeinschaft. Auch, ja, und darüber hinaus geht es hier um tatsächlich etwas, was auch ihr Leben sehr stark radikal verändern wird. Es geht nicht nur um etwas Alltägliches, sondern hier um eine besondere Situation. Umso mehr zieht Jakob seine Frau ins Vertrauen, seine Frauen hier. Und dann fängt er an zu reden. Er sagte zu ihnen, ich sehe das Gesicht eures Vaters, dass es zu mir nicht wie früher ist. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, er ist neidisch geworden. Vorher hat er sich gefreut über den ganzen Segen, den er geerntet hat, weil Jakob bei ihm gedient hat. Und Gott hat ihn gesegnet um Jakobs Willen. Deswegen wollte er ihn ja nicht so gerne ziehen lassen. Ne? Aber jetzt ist er neidisch geworden. Angesteckt durch seine Söhne. Jakob sagt weiter, aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Und das ist so wunderschön hier. Das Gesicht eures Vaters, das ist nicht mehr so wie früher. Er hat sich geändert, er hat sich gewandelt mir gegenüber. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Labans Haltung ändert sich, Gottes Haltung nicht. Gibt so wunderbare Verse, ich lese mal so ein paar vor hier. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 2. Korinther 1, Vers 18. Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, schreibt Paulus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Was bedeutet das? In Jesus Christus sagt Gott Ja zu dir. Und nicht Ja und Nein. Er schaut dich nicht an und sagt, Jein. Er sagt Ja zu dir. Uneingeschränkt. Warum? Weil es nicht auf deine weiße Weste ankommt, sondern alles kommt auf die Gerechtigkeit Jesu Christi an. Und er hat es vollbracht. Er hat dieses Leben gelebt. Er ist ohne Sünde geblieben. Er ist gerecht gewesen vom Anfang bis zum Ende. Er hat es vollendet, dieses gerechte Leben. Und er hat es am Kreuz hingelegt. An deine Stelle ist er getreten. Und er hat die ganze Schuld beglichen. Es ist alles vollbracht. In ihm ist ein Ja geschehen. Und es ändert sich nicht. Ist das nicht wunderbar? Das ändert sich nicht. So hat Jakob Gott erlebt. Menschen ändern sich. Aber du Gott, du nicht. Römer 3, Vers 3. Nee, ich habe noch einen Vers vergessen. 2. Korinther 1 geht noch weiter. Da steht nämlich noch so ein schöner Satz. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. So viele Verheißungen Gottes es gibt. Und gerade in der Geschichte von Jakob sehen wir so viele Verheißungen. Und eine Verheißung haben wir auch gesungen vorhin. Ne? Immanuel. Gott mit uns, das ist einer seiner Namen. Na, Jakob sagt, er ist mit mir gewesen. Und das ist etwas, was sich durch die ganze Jakobsgeschichte zieht. Das ist das, was Gott am Anfang zu ihm gesprochen hat. Ich werde mit dir sein. Und diese Verheißung, die gilt. In Jesus Christus ist sie wahr geworden. Er ist mit uns. Er ist für uns. Und er bleibt es für immer. Amen. Römer 3, Vers 3. Was denn, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Auf keinen Fall. Vielmehr ist es so, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht. Damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und den Sieg davon trägst, wenn man mit dir rechtet. Keiner kann Gott irgendwie das Wasser reichen. Keiner kann ihm einen Vorwurf machen. Keiner kann sagen, oh Gott, du bist untreu. Nein, er ist treu. Selbst wenn wir untreu sind, die Treue Gottes wird nicht aufgehoben. Und so sehen wir auch Jakobs Weg. Jakob ist kein unbeschriebenes Blatt. Der ist nicht irgendwie so ein Saubermann. Ne? Der hat seine Ecken und Kanten, seine Fehler und seine Schwächen, sein Versagen, seine Sünde. Aber Gott ist ihm treu. Wir gehen hier weiter in Vers 6. Ihr selbst wisst ja, dass ich mit all meiner Kraft eurem Vater gedient habe. Und euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn 10-mal verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun. Ist das nicht wunderbar? Obwohl dieser Laban, dieser Chef, dieser Herr so krass war und so, ja, ich will das Wort nicht sagen, aber mir fällt nichts Besseres ein, so arschig. Trotzdem hat er mit all seiner Kraft ihm gedient. Er ist darin ein Vorbild. Wie es auch Petrus sagt. Guck mal bei Petrus. 1. Petrus, Kapitel. Moment. Ist das schon Kapitel? Nee, Kapitel 2 ist das. 1. Petrus 2. Vers 18. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 18. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und dafür leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten. Und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Es ist beides. Jesus hat das erlitten für uns, an unserer Stelle. Und gleichzeitig ist er ein Vorbild, dem wir nachfolgen sollen. In den Fußstapfen sollen wir wandeln. Was heißt das für uns ganz konkret? Für die Haussklaven? Es gibt hier keinen einzigen Haussklaven unter uns, oder? Gibt es hier einen Haussklaven? Vielleicht gibt es hier Frauen, die sagen, ja, ich bin als Hausfrau, bin ich ein Haussklave. Oder, ja, manchmal geht es einem vielleicht so, wenn man Angestellter ist irgendwo in der Firma, dann ist man der letzte Sklave irgendwie so. Ne? Ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, denjenigen, die Verantwortung oder über euch gestellt sind. Ordnet euch in aller Furcht unter. Und zwar diese Haltung zu haben, egal wie er drauf ist, ob er gut drauf ist oder schlecht drauf ist. Es kommt ja nicht, ich gebe ja nicht meinem Chef sozusagen das zurück, was er verdient hat. Die Ehre und Achtung und den Gehorsam und die Unterordnung ist nicht etwas, was ich ihm schulde, weil er so gut ist, sondern ich schulde es meinem Herrn. Ich tue es für Jesus. Ich tue es, um ein Zeugnis zu sein. Wisst ihr, es ist ja wie diese anderen Verhältnisse, die hier aufgezeigt werden, auch das Eheverhältnis und das Verhältnis von Staatsbürger zur Obrigkeit und so weiter und so weiter. Das sind ja Verhältnisse zwischen Menschen. Und es ist immer so, Gott sagt zu dir, egal wie der andere sich verhält, du hast eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Beide Seiten haben Aufgaben zu erfüllen. Wenn beide Seiten ihren Dienst tun, so wie er ihnen von Gott gegeben ist, dann ist es eine harmonische Ehe. Dann ist es ein harmonisches Miteinander von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dann ist es ein harmonisches Miteinander von Staat und Bevölkerung. Aber das ist oft nicht so. Das heißt aber nicht, dass du davon befreit und entlassen bist, deine Aufgabe zu erfüllen. Du kannst nicht dich darauf ausruhen, ja, der andere erfüllt ja seine Aufgabe nicht, dann kann ich ja auch. Nee. Christus sagt dir, du sollst ein leuchtendes Beispiel für meine Liebe sein. Du sollst ein Beispiel dafür sein, wie man mit anderen Menschen umgeht. Du sollst das tun, was du von anderen erwartest. Was du möchtest, was andere dir tun, das tu du ihnen zuerst. Geh du voran und mach es nicht davon abhängig, wie der andere antwortet. So hat es Christus nämlich auch gemacht. Er hat sein Leben für dich hingegeben, egal ob du Ja sagst zu ihm oder Nein. Und das ist natürlich ein Lernprozess. Wie gesagt, Jakob hat das nicht von Anfang an drauf gehabt. Aber im Laufe dieser 20 Jahre Dienst hat er das von Gott gelernt. Diesem betrügerischen Hund Laban, seinem Onkel, in Treue und Hingabe zu dienen mit all seiner Kraft. Aber nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo Gott eingreift und sage, stopp, jetzt kommst du zurück. Jetzt ist die Zeit, die Lehrzeit zu Ende. Also, zurück zu 1. Mose 31. Vers 7. Und euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn 10-mal verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun. Guck mal, Gott behütet seine Kinder. Selbst in solchen Umständen, wo Jakob drinsteckt, Laban wollte ihn ständig irgendwie austricksen und Gott hat seine Hand über ihm gehalten. Und jetzt zieht er ihn auch raus aus dieser unglückseligen Verbindung. Wenn er so sagte, die Gesprenkelten sollen dein Lohn sein, dann gebaren alle Tiere Gesprenkelte. Und wenn er so sagte, nein, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, dann gebaren alle Tiere Gestreifte. Und Gott hat eurem Vater das Vieh entzogen und mir gegeben. Und es geschah zur Brunstzeit der Tiere, da erhob ich meine Augen und sah im Traum. Und siehe, die Böcke, die die Tiere besprangen, waren gestreift, gesprenkelt und scheckig. Und der Engel Gottes sprach im Traum zu mir. So, jetzt erzählt er nochmal, was Gott genau durch den Engel zu ihm gesagt hat. Jakob, er ruft ihn beim Namen. Und ich sagte, hier bin ich. Gott ruft uns mit Namen und er wartet darauf, wie wir reagieren. Sind wir bereit zu hören? Hier bin ich. Dieses Hier bin ich bedeutet auch, ich stehe bereit, was du auch immer sagst, was du von mir möchtest. Ich bin bereit. Wie so ein Diener, der ne, so rumsteht und in der Nase bohrt, weil er gerade nichts zu tun hat. Ne? Und dann ruft sein Herr ihn und sagt, Jörg! Hier bin ich. Was soll ich tun? Na, ich bin bereit. Das ist das, was Gott, wie Gott unser Herz haben möchte. Jesus sagt, seid bereit. Seid bereit. Ihr sollt sein wie Diener eines Herrn, der Herr ist auf einer Hochzeit und die Diener sind bereit, wenn er wiederkommt, dass sie ihm sofort die Tür öffnen. Dass er nicht stundenlang vor der Tür stehen muss in der Nacht, ne, weil der Diener eingepennt ist, ne, sondern sie sollen wachen und bereitstehen, wenn der Herr kommt. Selig, wenn der Herr seinen Knecht wachend findet. Jakob, und ich sagte, hier bin ich. Und er sprach, erheb doch deine Augen und sieh, alle Böcke, die Tiere bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und scheckig. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Und hier wird also deutlich, diese ganze Geschichte mit den Herden, die sich dann vermehren und der Lohn Jakobs, das ist etwas, was Gott gewirkt hat. Es ist nicht die Klugheit Labans, die Klugheit Jakobs, die das bewirkt hat. Sondern es ist Gottes Wirken. Denn er hat gesehen, was Laban ihm antut. Gott sieht das, was dein Unterdrücker dir antut. Er sieht das. Er übersieht das nicht. Er achtet auf seine Kinder. Vers 13, ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Gedenkstein gesalbt, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Hier erinnert Gott Jakob daran, du hast ein Gelübde abgelegt, du hast sogar einen Gedenkstein aufgerichtet, damit du das nicht vergisst. Und das Gelübde war, wenn wir das nochmal sehen, in Kapitel 28, ein paar Seiten vorher, das Gelübde, was Jakob abgelegt hat, in Vers 20, Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Also, er hat eine ganze Liste, die Gott erstmal erfüllen muss. Und dann sagt er, ja gut, dann, okay, dann gebe ich dir mein Leben. Das ist doch ein Handel, ne? Ich weiß nicht, wer von uns irgendwie schon mal mit jemandem sich hingesetzt hat, der sein Leben Jesus geben wollte, ne? Ist euch das schon mal begegnet, dass jemand gesagt hat, ja, wenn der Herr das und das und das tut, dann gebe ich ihm mein Leben. Gott hat sich darauf eingelassen, auf diesen Handel. Und er hat ja am Anfang davor gesagt, ich werde mit dir sein. Also, er hält einfach nur das, was er sowieso schon versprochen hat. Und erinnert aber Jakob daran, hey, du hast ein Gelübde abgelegt. Du wolltest das doch tun. Oh, wir nehmen uns so oft Sachen vor, oder? Und tun es dann nicht. Und Gott ist gnädig, wenn er uns erinnert. Wir fühlen uns mies dabei, ne? Wir denken so, oh nein, wir kriegen ein schlechtes Gewissen. Aber es ist Gnade von Gott, dass er uns daran erinnert. Weil es wichtig ist, dass wir zu unserem Wort stehen. Das ist sein Charakter. Er ist treu und wahrhaftig. Er hält sein Wort. Und er möchte, dass seine Kinder auch lernen, ihr Wort zu halten. Deswegen erinnert er uns an unsere Versprechen, wo wir uns versprochen haben. Man kann sich ja mal versprechen, ne? Nee, du hast ein Gelübde abgelegt. Ich bin der Gott, dem du dieses Gelübde abgelegt hast. Mache dich jetzt auf, zieh aus dem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Das fand ich interessant. Abraham wurde gesagt, zieh aus diesem Land in ein Land, das ich dir zeigen werde. Verlasse deine Verwandtschaft. Bei Jakob heißt es, kehre zurück zu deiner Verwandtschaft. Manchmal, und das zeigt uns, das im Schritt im Glauben zu tun und hinauszuziehen, bedeutet nicht unbedingt immer, seine leibliche Familie hinter sich zu lassen. Manchmal heißt es, zurückzukehren zu seiner leiblichen Familie. Für den verlorenen Sohn bedeutete es, zu seinem leiblichen Vater zurückzukehren. Für Rahel und Lea bedeutete es allerdings, ihre Verwandtschaft zu verlassen, ihren Vater zu verlassen. Und ist das nicht interessant, wenn wir das jetzt mal geistlich deuten? Jakob ist in gewisser Weise, er ist ja ein Vorfahre von Jesus. Und Rahel und Lea sind seine Bräute, seine Braut. Und er holt sie aus diesem Land, wo sie lebt, und er bringt sie in das Heimatland. Jesus ist aus dem Himmel herabgekommen von seinem Vater, um sich eine Braut zu gewinnen hier auf dieser Erde. Und nach einer gewissen Zeit des Dienstes nimmt er seine Braut und kehrt zurück in seine Heimat, die dann auch unsere Heimat ist. Interessant, wie hier die Frauen antworten. Da antwortete Rahel und Lea und sagten zu ihm, haben wir noch einen Anteil und ein Erbe im Haus unseres Vaters? haben wir ihm nicht als Fremde gegolten? Denn er hat uns verkauft und hat sogar unseren Kaufpreis völlig verzehrt. Denn aller Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, uns gehört er und unseren Kindern. So tu nun alles, was Gott zu dir gesagt hat. Das ist hier ein Moment der Entscheidung für die Frauen. Und es ist wirklich so, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Der Mann ist nicht mehr unter der Aufsicht oder unter der Obhut seiner Eltern, sondern er wird selbstständig. Er steht auf eigenen Füßen. In 1. Korinther 11 wird uns gesagt, der Mann ist das Haupt der Frau, das Haupt des Mannes ist aber Christus, nicht die eigenen Eltern. Da steht nicht, das Haupt des Mannes sind seine eigenen Eltern. Da steht auch nicht, das Haupt der Frau sind die eigenen Eltern. Sondern ein Mann verlässt Vater und Mutter, eine Frau verlässt auch Vater und Mutter. Sie wird in die Verantwortung ihres Mannes hineingestellt. Und der Mann hat Christus als sein Haupt. Ja, er soll weiterhin und sie auch die Eltern ehren. Das heißt aber nicht, dass sie weiterhin die Obrigkeit sozusagen in ihrem Leben sind. Das ist was ganz Wichtiges für uns. Als junge Menschen ist es wichtig, diesen Schritt hinein in das Erwachsenenleben zu tun und selbst dieses Haupt Christus in seinem eigenen Leben zuzulassen. Christus, mein Haupt. Und wenn wir dann in eine Ehe eingehen, dann ist es gesund und richtig, dass Christus das Haupt einer Ehe ist. Haupt des Mannes, auch Haupt der Frau, dadurch, dass der Mann Christus als sein Haupt hat. Die Frauen hier wenden sich von ihrem Vater ab. Sie haben auch einen Grund dazu. Er hat sie nicht besonders gut behandelt. Er ist ein lausiger Vater. Wir haben ihm als Fremde gegolten. Wir haben keinen Anteil am Erbe unseres Vaters. Und das ist aber auch für uns als Gemeinde, die Braut Christi. Wir haben keinen Anteil an dem Erbe unseres Vaters. Jesus sagt in Johannes 8, das ist glaube ich, ihr seid Kinder des Teufels. Unser Vater ist der Teufel. Aber wir sind eines anderen geworden. Wir sind freigekauft. Er hat uns erworben durch seinen Dienst. Und jetzt sind wir sein und gehören nicht mehr unserem Vater. Wir haben keinen Anteil mehr an ihm. Wir wollen das nicht mehr. Und nichts mehr mit ihm zu tun haben. Genau diese Haltung haben Rahel und Lea. Sie wenden sich ab von ihrem Vater. Wir sind ihm doch letztendlich nur, na, und das ist es ja, der Teufel, auf der einen Seite füttert er uns, auf der anderen Seite macht er uns nieder. Er bringt uns in Sklaverei. Wir sind wie Fremde für ihn. Wir wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und das ist das Schöne, was die Frauen hier zu Jakob sagen. Sie sagen so, tu nun alles, was Gott zu dir gesagt hat. Weißt du, Jakob hat sich geöffnet und hat ihnen Anteil gegeben an dieser geistlichen Sache in seinem Leben, an dem, was Gott in seinem Leben bewegt. Er hat ihnen Anteil gegeben und wisst ihr, was sie machen? Sie ermutigen ihn. Tu das, was Gott dir gesagt hat. Das ist eine wunderbare christliche Ehe. Wenn ein Ehemann seiner Frau Anteil gibt an dem, was Gott in seinem Leben tut, was Gott in seinem Leben sagt, hineinspricht, wenn sie das tut, wenn sie sich austauschen über das, was Gott in ihr Leben hineinspricht und sie sich gegenseitig dahin ermutigen, tu das, was Gott dir gesagt hat. Eigentlich haben wir es doch so einfach als christliches Ehepaar. Ja, wir haben ein, ne, ich habe eine Schwester zu Hause. Ich fahre nach Hause und ich habe eine Schwester zu Hause, mit der ich immer beten kann. Mit der ich mich austauschen kann. Von der ich mich immer wieder ermutigen lassen kann. Was für ein Segen. Und die ich ermutigen kann, die ich stärken kann, für die ich beten kann, die ich segnen kann. Und es wird immer besser, weil ich das immer mehr zu schätzen lerne und merke, wie gut und gesegnet das ist. Na, nehme ich mir die Zeit. Heute Morgen war Allianztreffen um 8:30 zum Frühstück da. Ne? Aber mir war es wichtiger, mit meiner Frau noch zu beten. Und dann bin ich da später gekommen, habe da kein Frühstück gekriegt, habe dann vorher schon zu Hause ein bisschen noch was gegessen. Ne? Aber wir müssen die Prioritäten setzen. Und es ist so gut. Wir haben unseren, na, unseren Buddy zu Hause. Jesus hat immer zwei Jünger losgeschickt, oder? Warum? Damit sie sich gegenseitig ermutigen, damit sie sich gegenseitig auferbauen, damit sie füreinander beten, damit sie einander segnen, damit sie einander manchmal auch in den Hintern treten, in positiver Art und Weise. Oder auf die Finger kloppen. Ne? Aber vor allen Dingen, dass sie sich geistlich auferbauen und stärken und unterstützen in dem Dienst, den Gott ihnen gegeben hat. Und ne, das kannst du auch praktizieren als Ehepaar. Du kannst es aber auch praktizieren, wenn du nicht verheiratet bist. Dadurch, dass du eine intensive Bruderschaft pflegst. Dass du investierst in eine freundschaftliche, brüderliche Beziehung mit einem Bruder. Vielleicht, dass du in der WG zusammenziehst. Eine gute Sache. Okay, wir machen mal weiter hier. Da machte Jakob sich auf und hob seine Kinder und seine Frauen auf die Kamele und trieb all sein Vieh weg und all seine Habe, die er erworben, das Vieh seines Eigentums, das er in Padan Aram erworben hatte, um zu seinem Vater Isaak in das Land Kanaan zu kommen. Laban aber war gegangen, um seine Schafe zu scheren. Laban feiert ein Schafscherfest, das ist eine große Veranstaltung, die über mehrere Tage läuft, Jakob nutzt die Gelegenheit und haut mit seinen Frauen und Kindern und dem ganzen Vieh, seinem Vieh, haut er ab. Da stahl Rahel den Teraphim, der ihrem Vater gehörte. Was ist ein Teraphim? Ein Teraphim ist ein Hausgötze. Ein Hausgötze. Laban hatte seinen Hausgötzen. Davon haben wir schon gehört. Er hatte ihn auch befragt. Warum nimmt Rahel den mit? Was will sie damit? Wir sehen hier Rahel und Lea. Nicht Lea nimmt den Hausgötzen mit, Rahel nimmt den Hausgötzen mit. Wir haben schon, sind schon auf den Unterschied der beiden Frauen eingegangen. Das nämlich dass Jakob Rahel liebte, weil sie so hübsch aussah, weil sie ihm so schöne Augen gemacht hat, weil sie so schöne Augen hatte. Aber er hat nicht auf ihre geistlichen Qualitäten geachtet. Wir haben auf der anderen Seite Lea, wo wir in dem ganzen Weg sehen, dass sie eigentlich die geistlichere von den beiden ist. Auch sie hat ihre Fehler, auch sie hat ihre Macken, auch sie hat ihre Schwächen. Und dieser Schachzug, dass Laban Lea dem Jakob gibt, ist ja genauso wie Jakob für Esau verkauft wurde, ne? Dem Isaak. Isaak wollte Esau segnen, hat aber Jakob gesegnet. Es war aber von Gott so geplant. Gott wollte das so. Es war natürlich ein großer Betrug, aber letztendlich geschah Gottes Willen da drin. Zwar nicht auf die Weise, wie Gott das wollte, aber es geschah Gottes Wille. Genauso, und das, da gehe ich, das steht so direkt nicht in der Bibel drin, aber man kann es ein Stück weit hier rauslesen. Genauso kann ich mir das vorstellen, dass es eigentlich Lea war, die Jakobs Frau sein sollte. Wir sehen, dass Juda der Sohn ist von Lea, von dem dann David und auch Jesus abstammt, in dem sich die ganze Verheißung an Abraham erfüllte. Es war Lea, durch die der Erlöser Israels kam. Und so ist es Lea, die, wo Gott wollte, dass eigentlich Lea sollte diese Frau sein. Und hier ist vielleicht ein Indiz auch nochmal dafür. Rahel klaut sich den Hausgötzen. Sie war nicht eine fromme Frau, die dem Gott Jakobs ergeben war. So, dann gucken wir mal weiter hier. Und Jakob täuschte Laban, den Aramäer, weil er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Und er floh, er und alles, was er hatte, und er machte sich auf und setzte über den Strom und richtete sein Gesicht auf das Gebirge Gilead. Laban flieht hier, weil er Angst hat. Denn er hat es schon erlebt. Er war ja zu Laban gekommen und hat gesagt, ich will jetzt los, ich will weg. Und Laban hat ihn eingewickelt, hat ihn festgehalten, hat ihn gezeigt, du, ich bin der Stärkere, ich hab dich in meiner Gewalt, ich lass dich nicht los. Also haut er ab. Am dritten Tag aber wurde dem Laban berichtet, dass Jakob geflohen sei. Da nahm er seine Brüder mit sich und jagte ihm 7 Tage Reisen weit nach und holte ihn auf dem Gebirge Gilead ein. Was kommt jetzt? Was wird Laban tun? Gott aber kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm: Nimm dich in Acht, dass du mit Jakob weder Gutes noch Böses redest. Das ist so eine gewisse Ausdrucksweise, die deutlich macht, dass Gott seine Hand auf Jakobs Leben hat. Taste ihn nicht an. Und Laban erreichte Jakob, als Jakob sein Zelt auf dem Gebirge aufgeschlagen hatte, und auch Laban schlug es mit seinen Brüdern auf dem Gebirge Gilead auf. Und Laban sagte zu Jakob: Was hast du getan, dass du mich getäuscht und meine Töchter wie Kriegsgefangene weggeführt hast? Warum bist du heimlich geflohen und hast mich getäuscht und hast es mir nicht mitgeteilt? Ich hätte dich ja begleitet mit Freude und mit Gesängen, mit Tamburin und Zither. Und du hast mich nicht einmal meine Söhne und meine Töchter küssen lassen. Nun, du hast töricht gehandelt. Es stünde in der Macht meiner Hand, übel mit euch zu verfahren. Aber der Gott eures Vaters hat gestern Nacht zu mir geredet und gesagt, nimm dich in Acht, mit Jakob Gutes oder Böses zu reden. Nun denn, du bist nun einmal weggegangen, weil du dich so sehr nach dem Haus deines Vaters sehntest. Warum hast du aber meinen Gott gestohlen? Wir sehen hier, die Haltung Labans ist natürlich überhaupt nicht die, dass er seine Töchter und seine Enkel mit Freude und Musik begleitet hätte, während sie ausgezogen wären. Das ist alles Gerede hier. Nein, das, was wirklich ausdrückt, was in seinem Herzen ist, ist Vers 29. Es stünde in der Macht meiner Hand, übel mit euch zu verfahren. Das ist das, was eigentlich in seinem Herzen ist. Er möchte sie fertig machen. Aber Gott hat ein Stoppschild aufgestellt. Ist das nicht klasse? Auch bei Hiob hat er dem Satan ein Stoppschild gegeben und gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Gott ist der mächtige Gott. Wenn du sein Eigen bist, wenn du sein Kind bist, dann stellt er ein Stoppzeichen auf. Niemand kann dir ein Haar krümmen. Jesus sagt, selbst die Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Mach dir keine Sorgen. Na, sieh dir die Spatzen an. Keiner fällt auf die Erde ohne euren Vater. Er hat euch in der Hand und er hält euch fest und nichts kann euch schaden. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weder Tod noch Leben, weder Engel, Mächte noch Gewalten. Nichts. Darin können wir so sicher sein. Und Laban kann das auch nicht. Er kriegt das. Gott ist ihm so heftig begegnet, dass er wusste, das kann ich nicht machen. Nun denn, du bist nun einmal weggegangen, weil du dich so sehr nach dem Haus deines Vaters sehntest. Warum aber hast du meinen Gott gestohlen? Wir sehen, wie die Wertigkeiten sind, okay, für Laban. Was ist ihm das Wichtigste, das Wertvollste? Seine Töchter? Seine Enkel? Das Vieh? Sein Hausgötze. Du kannst alles haben, nur nicht meinen Götzen. Du kannst mir alles nehmen, nur nicht meinen Götzen, an denen ich mich halte, an denen ich mich hängen kann, der mir Frieden verschafft, der mir Ruhe verschafft, der mir Wert verschafft. Die Menschen haben so viele Götzen in ihren Häusern stehen heute. Das müssen nicht unbedingt materielle Dinge sein. Sie hängen mit ihrem Herzen dran und du kannst ihnen alles wegnehmen, aber das nicht. Für manchen ist es die Arbeit. Du kannst mir alles nehmen, aber nimm mir nicht meine Arbeit. Du kannst mir alles nehmen, nur nicht meine Familie. Du kannst mir alles nehmen, nur nicht mein Haus. Du kannst mir alles nehmen, nur nicht mein Auto. Wie schlimm ist das denn, ne? Du kannst mir alles nehmen, nur nicht meine Kronkorkensammlung. Wie verrückt sind Menschen, oder? Da antwortete Jakob und sagte zu Laban, ja, ich fürchtete mich, denn ich sagte mir, du würdest deine Töchter von mir reißen. Doch bei wem du deinen Gott findest, der soll nicht am Leben bleiben. Untersuche hier vor unseren Brüdern, was bei mir ist, und nimm es dir. Jakob aber wusste nicht, dass Rahel ihn gestohlen hatte. Er war rein in dieser Sache, er hatte ein reines Herz. Da ging Laban in das Zelt Jakobs und in das Zelt Leas und in das Zelt der beiden Mägde und fand nichts. Und er kam aus Leas Zelt und ging in das Zelt Rahels. Rahel aber hatte den Teraphim genommen und ihn in den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Und Laban tastete das ganze Zelt ab und fand nichts. Irgendwie schön, sich diese Szene vorzustellen, oder? Da sagte sie zu ihrem Vater, mein Herr, zürne nicht, dass ich nicht vor dir aufstehen kann, denn es geht mir nach der Weise der Frauen. Labans Tochter. Aus demselben Stall, aus demselben Holz geschnitzt. Ja, und dann dieses heuchlerische Mein Herr, ne? Und er durchsuchte alles und fand den Teraphim nicht. Da wurde Jakob zornig und stritt mit Laban. Und Jakob antwortete und sprach zu Laban, was ist mein Verbrechen? Was meine Sünde, dass du so hitzig hinter mir her bist? Da du all meine Sachen durchtastet hast, was hast du gefunden von allen Sachen deines Hauses? Leg es hierher vor meinen Brüdern und deinen Brüdern. Sie sollen zwischen uns beiden entscheiden. 20 Jahre bin ich nun bei dir gewesen. Deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren. Und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen. Das Zerrissene habe ich nicht zu dir gebracht. Ich habe es ersetzen müssen. Von meiner Hand hast du es gefordert. Mochte es gestohlen sein bei Tag, mochte es gestohlen sein bei Nacht. So erging es mir. Am Tag verzehrte mich die Hitze und der Frost in der Nacht und mein Schlaf floh vor meinen Augen. 20 Jahre bin ich nun in deinem Haus gewesen. 14 Jahre habe ich dir für deine beiden Töchter gedient und 6 Jahre für deine Herde. Und du hast meinen Lohn 10-mal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks für mich gewesen wäre, gewiss, du hättest mich jetzt mit leeren Händen entlassen. Mein Elend und die Arbeit meiner Hände hat Gott angesehen und hat gestern Nacht entschieden. Das ist die Realität, Laban. Ich habe alles gegeben und du hättest mich leer rausgeschmissen. Geschwister, das ist der Satan. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn ist es dieser Bürger eines fremden, fernen Landes, dieser Bürger, der diesen armen, elenden Kerl zum Schweinehüten aufs Feld schickt und ihm noch nicht mal das Schweinefutter gibt. Jakob sagt, so bist du, Laban, so finster drauf. Und wenn nicht mein Gott für mich gewesen wäre, wenn er mich nicht durchgetragen hätte, ich wäre kaputt gegangen. Aber mein Gott ist für mich und er hat mich durchgetragen und er hat heute entschieden und er hat mich rausgerissen. Und das kannst du nicht mehr rückgängig machen. So hält Jakob Laban das Ganze. So müssen wir auch dem Satan entgegenhalten. Du hast, wenn er hinter uns herjagt und sagt, hey, na, du gehörst mir doch. Nein, ich gehöre dir nicht mehr. Mein Gott hat entschieden. Letzte Nacht hat er entschieden. Da antwortete Laban und sagte zu Jakob, die Töchter sind meine Töchter und die Söhne sind meine Söhne und die Tiere sind meine Tiere und alles, was du hier siehst, mir gehört es. So herrlich. Aber meine Töchter gegenüber, was könnte ich gegen meinen Töchtern gegenüber, was könnte ich ihnen heute tun oder ihren Söhnen, die sie geboren haben? Also man sieht, er will am liebsten alle platt machen. Und dann kommt ihm im Sinn, ach nee, das sind ja meine Töchter und meine Söhne oder meine Enkelsöhne, ne? Kann ich doch jetzt nicht umnieten, so, ne? Und nun komm, lass uns einen Bund schließen, ich und du, der sei zum Zeugnis zwischen mir und dir. Da nahm Jakob einen Stein und richtete ihn als Gedenkstein auf. Und Jakob sagte zu seinen Brüdern, sammelt Steine. Da nahmen sie Steine und machten daraus einen Haufen und aßen dort auf dem Haufen. Und Laban nannte ihn Jäger Sahaduta und Jakob nannte ihn Gal-Ed. Das ist einmal aramäisch, einmal hebräisch. Und Laban sagte, dieser Haufen sei heute Zeuge zwischen mir und dir. Darum gab man ihm den Namen Gal-Ed. Und Mizpah, weil er sagte, der Herr halte Wache zwischen mir und dir, wenn wir uns nicht mehr sehen. Wenn du meine Töchter unterdrücken und wenn du noch andere Frauen zu meinen Töchtern hinzunehmen solltest, kein Mensch ist bei uns. Siehe, Gott ist Zeuge zwischen mir und dir. Und Laban sagte zu Jakob, siehe, dieser Haufen und siehe, der Gedenkstein, den ich errichtet habe zwischen mir und dir, dieser Haufe sei Zeuge und der Gedenkstein ein Zeugnis, dass ich nicht über diesen Haufen zu dir hinausgehe und dass du über diesen Haufen und diesen Gedenkstein nicht zu mir hinausgehst, zum Bösen. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors soll zwischen uns richten, der Gott ihres Vaters. Da schwor Jakob bei dem Schrecken seines Vaters Isaak. Und Jakob opferte ein Schlachtopfer auf dem Berg und lud seine Brüder ein zu essen, und sie aßen und übernachteten auf dem Berg. Und Laban stand früh am Morgen auf, küsste seine Söhne und seine Töchter und segnete sie. Und Laban ging und kehrte an seinen Ort zurück. Und Jakob zog seiner Wege. Da begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab dieser Stätte den Namen Mahanaim. Wir wollen das Mahl feiern. Und es spricht auch von einem Bund, den wir geschlossen haben, den Gott mit uns geschlossen hat, den Jesus mit uns geschlossen hat. Das ist ein ganz anderes Mahl. Dieses Mahl hier war sozusagen ein Abschiedsmahl. Es war ein Bund zur Trennung hin. Ein Bund, der die Trennung besiegelt hat zwischen Laban und Jakob. Und den Bund, den wir hier feiern mit Jesus, der ist auch gleichzeitig ein Bund der Trennung. Denn in dem Bund, in dem wir bekennen, dass wir zu Jesus Christus gehören, dass er für uns gestorben ist, dass er das Lösegeld bezahlt hat, bekennen wir gleichzeitig, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Der Fürst dieser Welt hat kein Anrecht mehr auf uns. Das Blut Christi ist über unserem Leben und der Feind hat kein Anrecht mehr auf uns. So ist dieser Bund, den Jakob und Laban geschlossen haben, er ist in viel höherer Weise erfüllt in dem Bund, den Jesus Christus mit uns geschlossen hat. Es ist nicht nur ein Bund, zur Abgrenzung sozusagen, zur Trennung, sondern zur Gemeinschaft mit dem Vater hin. Und er lädt uns ein und sagt, kommt her, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Tut es zu meinem Gedächtnis. Nehmt auch den Kelch, das ist mein Blut, das vergossen wurde zur Vergebung eurer Sünden. Das ist das Blut des neuen Bundes. Das ist mein Blut. Danke, Jesus, dafür, dass du uns erkauft hast, dass du uns erlöst hast, dass wir dein sind. Danke, dass wir deine Braut sind. Danke, dass wir so in inniger, vertrauensvoller Gemeinschaft mit dir sein dürfen und leben dürfen. Danke, dass du uns hineinführst in deine Pläne, in das, was kommen wird. Dass du uns, die Worte des Vaters offenbart hast. Und danke, dass du uns rausgerissen hast aus dieser Welt, dass du uns frei gemacht hast aus allen Bindungen in dieser Welt. Ja, und wir lesen später, wie Jakob an einer bestimmten Stelle, wo du ihn gerufen hast, tatsächlich nach Bethel zu kommen, wo er mit seiner ganzen Familie alle Götzen vergraben hat. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen unsere Götzen ablegen. Herr, wir haben keinen Anteil mehr an diesen Dingen. Wir danken dir, dass du unser Gott bist, du allein. Und wir danken dir, dass wir deine Liebe jetzt im Abendmahl einfach neu in uns aufsaugen, empfangen können und uns daran sättigen können, an diesem Gnadengeschenk deiner Freiheit. Und dass wir ein Zuhause haben bei dir. Amen.